ich weiß nicht, ob er es mitgekriegt hat. Und er hat gefragt, ob er hier feiern kann. Der hat hier seinen Geburtstag gefeiert. Ein paar Undercover-Leute, das ist immer so spannend. Ich gebe noch ein bisschen an gerade, aber... Auf jeden Fall haben wir aus dem Jugendraum dann die ganzen Couchen rausgeholt und haben da draußen so eine Lounge gemacht. Das war meine Idee. Und da saß ich dann auch mal und habe mit einer Frau geredet und es ging dann über den Glauben. Sie hat mir so ganz aufgeregt erzählt, sie kennt eine Frau, die war auch in so einer Freikirche. Irgendwie hat sie das, glaube ich, nicht kapiert, dass wir auch eine Freikirche sind. Und die hat tatsächlich geglaubt, dass Gott diese Erde erschaffen hat, weil es so in der Bibel steht. Und dann war sie ganz entrüstet und empört und so. Und dann habe ich zu ihr irgendwann gesagt, du, ich glaube das auch. Aber dann habe ich so gemerkt, ich muss mich erstmal zurückhalten, und habe ich so Fragen gestellt. Und habe gesagt, was sie glaubt. Und dann war irgendwann klar, dass sie so eher atheistisch ist. Und dann habe ich zu ihr gesagt, dass der Atheismus auch auf einem Glauben beruht. Die Evolutionslehre ist auch eine Glaubenstheorie. Zum Beispiel ist ja die Frage bei der Evolution, wo sind denn diese ganzen Zwischenformen, wenn der Mensch vom Affen abstammt, von Affe zum Mensch, wo ist denn diese Zwischenform, also diese Mutation, Affe zum Mensch, die gibt es ja nicht. Und habe versucht, ihr so klarzumachen, dass das auch ein Glaube ist. War sehr spannend, das Gespräch war dann fertig, wir wurden unterbrochen. Worauf ich hinaus will zum Einstieg ist, dass eine Religion oder eine Lebenshaltung oder eine Lebensidee oder eine Weltanschauung immer vier Fragen klärt. Die erste Frage ist, wo komme ich her? Das wissen wir eigentlich, wir glauben, dass Gott die Erde geschaffen hat und uns Menschen geschaffen hat. Die zweite Frage, die sich in der Weltanschauung stellt, was ist der Sinn des Lebens? Das ist ein bisschen schwieriger für uns. Ich meine, der Sinn des Lebens ist, dass wir Christus ähnlicher werden und zu dieser Ebenbildlichkeit von Gott wieder zurückfinden, die wir verloren haben. Das würde ich als Sinn des Lebens. Dann die dritte Frage, die sich in der Weltanschauung steht, wie definiert man Gut und Böse? Wir haben letztes Mal darüber gesprochen und ich habe gesagt, dass es jetzt eine neue Religion gibt, eine Klimareligion und auch neue absolute Werte. Und dass im Moment Gut und Böse neu definiert wird. Also wenn du zum Beispiel ein SUV, so ein Geländewagen fährst, dann bist du schon böse, weil das ist umweltschädlich. Wenn du nicht mehr vegan bist, dann bist du nicht mehr cool, dann bist du auch schon böse. Also wir sehen gerade eine starke Verschiebung von Werten, was ist gut, was ist böse, also von Moral. Und eine neue Definition eigentlich, das findet gerade statt. Also das Dritte ist, eine Weltanschauung klärt Moral, also was ist gut und böse. Und das Vierte ist, eine Weltanschauung klärt Destiny. Wo gehen wir hin, was ist unser Ziel? Und das ist in unserer Weltanschauung eigentlich auch ganz klar. Wir gehen in den Himmel. Von dem her finde ich diese christliche Weltanschauung sehr konkurrent, ist sehr in sich geschlossen, weil es beantwortet alle Fragen. Im Atheismus zum Beispiel, also die Menschen, die nicht an Gott glauben, wird manches sehr vage bearbeitet. Wo gehen wir hin? Ja, wir sterben und sind tot. Das finde ich ein bisschen wenig so, wenn man doch in sich, Gott sagt ja, er hat die Ewigkeit in uns hineingelegt, eigentlich spürt, dass es doch mehr gibt. Das wollte ich jetzt erst kurz klären, aber mir geht es heute tatsächlich um was anderes. Ich möchte mit euch heute in den ersten Petrusbrief starten, aber davor möchte ich noch was von Matthäus lesen, aber heute starten wir in den ersten Petrus. Und warum starte ich jetzt noch mit Matthäus? Weil ich heute Morgen im Gebet war und immer wieder Gott gefragt habe, Gott, was soll ich denn jetzt euch mitteilen? Was soll ich euch sagen? Und klar war so in dem ersten Petrus, da geht es am Anfang so um den Himmel. Und irgendwie habe ich dann überlegt, ich schneide eine Wolke aus und schenke euch alle eine Wolke. Aber dann habe ich gemerkt, so es geht Richtung Matthäus 11, Vers 28. Wo Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Man sagt, bei so einem Predigtaufbau muss es immer eine praktische Anwendung geben. Und die Praxis heute wäre von meiner Seite, dass wir heute zu Jesus kommen, dass wir alles, was uns heute belastet, bei ihm ablegen, dass wir sein Joch auf uns nehmen und dass wir Ruhe finden für unsere Seelen. Das ist was ganz Praktisches, was ich glaube, was Gott heute Morgen tun möchte in unserer Mitte und was wir nachher auch noch machen möchten. Und von diesem Vers versuche ich jetzt zum 1. Petrus zu kommen. Ich hoffe, das gelingt mir. 1. Petrusbrief. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen, in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien. Also er schreibt hier an die Christen in dieser Region von der heutigen Türkei, die Gott der Vater ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Hier drüber könnte ich jetzt schon den ganzen Vormittag predigen. Da steckt so viel drin in diesem Petrusbrief. Und deswegen habe ich den auch ausgesucht, weil ich finde, das ist ein wirklicher Schatz, den man oft nicht sieht. Hier heißt schon, dass wir ausersehen sind, vorherbestimmt, dass uns der Geist heiligt und das Blut Christi besprengt. Aber ich möchte weiter zu Vers 3, weil das finde ich noch spannender. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Ich lese noch Vers 6 und Vers 7. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer gefunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Wir gehen so ein bisschen Vers für Vers durch und ich hoffe, dass wir am Schluss beim Himmel landen. Das war ja das Ziel bei diesem Himmlischen, dass wir zu Jesus kommen und er uns Ruhe gibt für unsere Seelen. Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Also hier spricht er jetzt zu Christen, die wiedergeboren haben, sind und die ein neues Leben haben, nämlich lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und das ist schon ein Satz, der schon ausreicht für das nächste halbe Jahr. Wir sind wiedergeboren, also wir sind neue Menschen und wir haben eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und das habe ich vorhin gemeint. Ich habe ja über Weltanschauung gesprochen und dass vier Dinge geklärt sein müssen. Erstens, wo kommen wir her? Zweitens, wo gehen wir hin? Drittens, was ist gut und böse? Und viertens, was ist der Sinn des Lebens? Und hier wird eine Frage von unserer Weltanschauung geklärt. Wo gehen wir hin? Weil wir haben ja Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, werden auch wir von den Toten auferstehen. Und jetzt geht es weiter, Vers 4, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Wo gehen wir hin? Wir gehen in den Himmel, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Fangen wir an bei dieser Kraft der Auferstehung, dieser Auferstehung der Toten. In Römerbrief schreibt Paulus, dass dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch in uns wirkt. Das heißt, wenn Petrus hier schreibt, dass wir wiedergeboren sind, also neue Menschen und dass wir eine lebendige Hoffnung haben, dann heißt es auch, dass in uns eine Kraft ist und diese Kraft ist so stark, dass Jesus davon von den Toten auferweckt wurde und sie ist so stark, dass sie auch unsere sterblichen Leiber auferweckt. In uns drin ist eine Kraft, die uns auferweckt. Ich lese euch das. Römer 8, Vers 11. Ich lese ein bisschen Bibel heute mit euch. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also der Heilige Geist ist die Kraft, die unsere sterblichen Leiber jetzt lebendig macht, dass wir nicht dem Tod preisgegeben sind, sondern leben. Und das ist unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung ist, dass wenn wir sterben, werden wir leben. Das heißt, diese Hauptfrage unserer Weltanschauung ist geklärt. Wir wissen, wo wir hingehen. Wenn ich sterbe, werde ich im Himmel sein. Ich will noch klären, was der Himmel ist. Aber wenn ich sterbe, werde ich bei Gott sein. Und mein sterblicher Leib, der wird auferweckt zu neuem Leben durch den Heiligen Geist. Und es hat jetzt schon angefangen. Unser Geist ist jetzt schon wiedergeboren. Jetzt ist schon was Neues. Und das will ich euch auch erklären. Das steht in Kolosser 1, Vers 12 und 13. Ich lese Vers 13. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Also versteht ihr das? Hier steht, wir sind aus dem Reich der Finsternis errettet und wir sind jetzt versetzt in sein Reich, in das Reich seines Sohnes. Jetzt gehe ich zurück wieder zum Petrus. Ich muss weg von meinen Notizen. Ich bin nicht so gut im Vers-für-Vers-Reden. Macht aber eigentlich nichts, finde ich. Weil es geht ja darum, dass wir heute was mitnehmen, dass wir was verstehen. Und ich bin jetzt hier bei dem ersten Vers gewesen. Die Auferstehung der Toten, die Kraft, die jetzt schon in uns wirkt und dass wir jetzt schon in dieses Reich versetzt sind. Das heißt, unser geistlicher Mensch, der ist jetzt schon neu geboren, sagt Petrus hier. Und er ist schon versetzt. Das heißt, wir sind eigentlich schon an himmlischen Orten. Unser Leben ist schon da. Aber das Problem ist, unser Alltag ist nicht da. Und darüber spreche ich heute Morgen. Wir haben unseren Alltag und wir haben eigentlich die Realität, dass wir schon in dieses Reich Gottes hineinversetzt sind. Und die Frage ist jetzt, warum ist denn unser Alltag so ein Problem? Und da gibt es zwei Punkte, warum unser Alltag ein Problem ist. Erstens, unsere Erde ist verflucht. Vielleicht kennt ihr diesen Fluch, wo Gott das ausspricht. Die Erde ist verflucht und auf ihr sollen jetzt Dornen wachsen und im Schweiße eures Angesichts sollt ihr arbeiten. Deswegen schwitze ich ja so viel, damit ich immer wieder mir dieser Vergänglichkeit bewusst werde. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal stehe ich morgens auf und gerade jetzt so, wenn wieder Schule anfängt und wieder so neu Ziele und Visionen und jetzt so ein neues Schuljahr, dann wird mir das manchmal alles zu viel, kurz am Morgen. Bis ich mich dann natürlich wieder besinne, aber das Leben ist manchmal schon ein Stress, muss ich sagen. Eigentlich soll man ja von hier vorne Hoffnung verkündigen und verkündigen, wie toll das Leben ist. Da gab es ja auch mal so eine Bewegung, die hieß Wort und Geist, da hat man nur gesagt, alles ist gut und so. Das war eine sehr schwierige Sache eigentlich. Aber das Leben ist eigentlich ein Stress. Das ist kein Ponyhof, so wie wir es uns wünschen. Und das ist das Erste, manchmal erdrückt uns diese Last des Lebens. Manchmal sind wir frustriert und depressiv. Manchmal können wir Einsamkeit nicht ertragen. Manchmal versuchen wir einfach nur zu fliehen. Wir fliehen uns in Arbeit oder wir fliehen uns in Schlaf oder wir ziehen uns zurück. Und das Zweite, warum dieses Leben irgendwie ein Stress ist, das habe ich aus Prediger, weil wir irgendwie nie satt sind. Ich finde die Stelle sehr spannend, in Prediger 1, wo er schreibt, das Auge sieht sich niemals satt. Vers 8, alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Das Auge sieht sich niemals satt, das Ohr hört sich niemals satt. Du kannst Netflix bingen, du kannst zwei Serien die ganze Nacht durchschauen, du bist niemals satt. Es reicht irgendwie nicht, auch das Ohr nicht, du kannst den ganzen Tag Podcasts anhören. Und es ist hier Salomo, der schreibt, und ich finde es so spannend, er schreibt dann weiter, dass er alles ausprobiert hat. Er hat wirklich alles ausprobiert. In Vers 12 sagt er dann, ich habe dann mein Herz darauf gerichtet, die Weisheit zu suchen, zu erforschen bei allem, was man unter dem Himmel tut. Und dann sagt er, solch eine unselige Mühe hat Gott den Menschenkindern gegeben, dass sie sich damit quälen sollen. Ich sah an, alles tun, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles eitel und Haschen nach Wind. Also er war ja ganz weise, aber es war doch irgendwie Haschen nach Wind. Jetzt probiert er was anderes aus. Er sagte, ich will wohl leben, in Vers 2, Kapitel 2, und gute Tage haben. Das sagen wir ja auch, ich will gutes Leben haben und ich will gute Tage haben. Aber siehe, das war auch eitel. Ich sprach zum Lachen, du bist toll, und zur Freude, was schaffst du? Dachte ich in meinem Herzen, mein Leib mit Wein zu laben, doch so, dass mein Herz mich mit Weisheit leitete. Also jetzt hat er sich gedacht, okay, Weisheit bringt nichts, jetzt trinke ich mal einen guten Wein, dann geht es mir gut. Dann, Vers 4, Kapitel 2, Vers 4, ich tat große Dinge, ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten und Lustgärten. Ich weiß nicht, was Lustgärten sind, aber wie würde das heute aussehen, wenn wir Salomo wären? Wir würden uns ein großes Haus bauen, draußen mitten im Pool, überall WLAN-Connection. Ich hätte noch gerne Staubsauger, wo man einfach das Rohr anschließt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und bei mir wäre alles mit Red, Green, Blue, so LED beleuchtet. Er nennt es Gärten und Lustgärten und pflanzt allerlei fruchtbare Bäume hinein. Ich machte mir Teiche, boah, der hat einen Riesengarten, alles zu bewässern, den Wald, Bäume. Ich erwarb mir Knechte und Gesinde. Hey, was war das für ein Leben? Der hat Knechte und Gesinde. Stellt euch vor, ihr ruft morgens runter und sagt zu eurem Knecht, deck bitte den Tisch. Oder er kommt runter und ist schon gedeckt. Und hatte auch Gesinde im Haus geboren. Ich hatte eine größere Habe an Rindern und Schafen als alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Ich war der Reichste hier in Ettenheim, in Offenburg, in Lahr, in ganz Deutschland war er. Ich sammelte mir Silber, Gold, was König und Länder besitzen. Und es geht weiter und weiter. Aber als ich ansah, alle meine Werke, die meine Hand getan hatte und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Salomo hat alles gehabt, alles. Der hat das schönste Haus gehabt, der hat Frauen gehabt, er hat Weisheit gehabt, es gab nicht mehr. Und er stellt am Schluss fest, das ist alles ein Haschen nach Wind. Und er ist nicht satt geworden davon. Ich habe jetzt den Namen von dem einen Schauspieler vergessen, aber der hat gesagt, als er auf der Leiter des Erfolgs ganz oben war, hat er gemerkt, da ist nichts. Und das ist unser zweites Problem. Egal, was wir uns gönnen, egal, was wir uns Gutes tun, am Ende ist da nichts. Und unser Leben ist leer. Und deswegen flüchten wir uns an unser Handy, an unser Netflix, wir flüchten uns in Sport, wir tun irgendwelche Dinge und versuchen, dieses Loch zu füllen, weil Gott sagt, ich habe die Ewigkeit in euer Herz gelegt. Wir versuchen, diese Sehnsucht zu füllen. Aber wir können sie nur füllen mit dem Himmlischen. Und deswegen sagt Jesus, kommt doch zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das dritte Problem, was wir haben, das erste ist dieser Fluch mit dem Schwitzen und mit der Schwangerschaft. Das zweite ist, dass wir keine Erfüllung finden und dass unser Leben eigentlich viele dunkle Flecken hat, die wir auch nicht gerne sehen. Und das dritte Problem ist Hektik. Und ihr kennt vielleicht John Ortberg, das ist ja ein sehr bekannter Schreiber. Und dem sein Mentor oder Kollege David Willard, habt ihr das schon mal gehört? Ein amerikanischer Autor, auch christlich. Und er wurde gefragt, was er denkt, was das Problem ist, warum Leute nicht mehr Zeit mit Gott verbringen, warum sie nicht Zeit mit diesem Himmlischen verbringen. Was denkt er, was es war? Was ist der Hauptgrund, warum Leute keine geistliche Zeit mit Gott haben? Er sagt, das Hauptproblem ist Hektik. Und er gibt einen Rat und sagt, wenn wir wieder geistlich leben wollen, dann müssen wir unsere Hektik aus unserem Leben verbannen. Und es wird dann so auch aufgedröselt, auch Mark Comer, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der schreibt dazu so ein Buch über das Ende der Rastlosigkeit. Und er sagt, dass wir in einer Zeit leben, in der wir pathologisch gestresst sind. Ich erkläre euch das. Stress ist ja eigentlich was Gutes. Ohne Stress ist dein Leben langweilig. Du stehst morgens auf, du gehst arbeiten, du hast Stress, du schaffst was, du hast abends was erledigt und du bist stolz auf das, was du geschafft hast. Das ist Eustress, das ist richtig guter Stress. Aber pathologischer Stress, also krankhafter Stress, heißt, du hast so viel zu tun, dass du es nicht schaffen kannst. Und das ist so viel Stress, dass es dich krank macht. Und das ist ein Problem unserer Gesellschaft. Und ich könnte das jetzt ein bisschen aufdröseln, woher das kommt. Das ist auch sehr spannend. Aber unser Hauptproblem ist, dass wir in Hektik leben. Und dass wir nicht dieses Lebenstempo Jesu haben, der auch Stress hatte, wenn alle kamen und alle von ihm was wollten. Aber der auch Zeit hat, der Ruhe und Zeiten, wo er sich zurückgezogen hat. Und hier kommt jetzt Petrus, jetzt bin ich wieder bei Petrus. Erstens hat er diese Hoffnung, das heißt diese Weltanschauungsfrage ist geklärt. Und dann sagt er aber, dass wir ein Erbe haben. Und das ist das Entscheidende. Er sagt in Vers 4, wir haben eine Hoffnung in Vers 3 durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Unsere Hoffnung ist zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Er sagt quasi, ihr habt eine Hoffnung zu einem Erbe, das ist da oben im Himmel, und dieses Erbe ist unbefleckt, unverweltlich und unvergänglich, und das ist eure Hoffnung und das ist eure Existenz. Und das ist das, da geht es hin, es geht um euer Erbe im Himmel. Jetzt kläre ich ganz kurz, was Himmel ist. Und dann spreche ich noch über dieses Erbe und dann kommen wir noch zu Matthäus 11. Aber wenn ihr müde werdet, dann mache ich es kürzer. Ich mache es mit dem Himmel wegen kürzer. Es ist eigentlich einfach in 1. Mose 1, Vers 26, der Stufe er ja den Mensch als lebendige Seele und auch die Vögel des Himmels. Also das Konzept Himmel in der Schrift ist einfach dieser Himmel. Dann ist es Psalm 8, da geht es weiter, wo es auch darum geht, dass auch um den Himmel, aber auch die Sterne und den Himmel. Das zweite Konzept von Himmel in der Bibel ist der Himmel, wo die Sterne sind. Und dann gibt es noch ein drittes Konzept von Himmel, und das ist der Ort, wo Gott wohnt. Und das ist der Ort, um den es hier geht, wenn Petrus von Himmel spricht und dass wir ein Erbe haben, was im Himmel ist, dann ist es dort, wo Gott wohnt. Und dieses Erbe, was wir da haben, in Vers 4, ihr seid zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe gerufen. Das kann man nicht zerstören. Das ist unbefleckt, also es ist rein, es ist sauber, unverwelklich, es geht nie kaputt und unbefleckt. Und es ist aufbewahrt im Himmel für euch, die aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werdet zu der letzten Zeit. Dieses Erbe, was für uns gibt, ist nichts anderes wie das Reich Gottes oder die Gegenwart Gottes, oder es ist eigentlich so dieses Himmlische, der Himmel. Also wir haben Zugang zum Himmel, das ist es. Und da gibt es was im Himmel für uns, das gehört uns, das meint Erbe. Erbe meint eigentlich, das gehört uns, der Himmel gehört uns, das Reich Gottes gehört uns, es gehört den Sanftmütigen, es gehört den Gehindern und es gehört uns. Das heißt, der Himmel ist offen, wir haben eine Connection zum Himmel, wir sind sogar hineinversetzt, habe ich vorher gelesen, an himmlische Örter. Das heißt, dieses Irdische, was ich vorhin gesagt habe, dieser Fluch und dieses Nicht-Satt-Werden, das trifft dann nicht zu, wenn wir merken und realisieren, dass wir ja am Connect sind mit dem Himmel, der Himmel ist offen. Und dass wir da was rausholen können, dass wir uns da ernähren können und dass wir da diese Hoffnung finden. Und davon schreibt es ja hier, von einer Hoffnung. Davon leben wir Tag für Tag. Wenn ich aufstehe und keine Hoffnung habe und denke, es ist mir alles zu viel, dann möchte Gott unseren Blick wenden und sagen, hey, hol dir doch was von diesem Himmel. Vom unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel. Also dort, wo Gott wohnt für euch. Ich weiß nicht, ob ihr mit Erben zu tun habt. Das ist ein bisschen das Problem am Erben ist. Man ist zwar Erbe, aber man hat es noch nicht. Also ich bin schon, glaube ich, seit 2, 3 Jahren Erbe. Vor 10 Jahren ist mein Vater gestorben, da war ich schon Erbe. Jetzt ist meine Mutter vor 2, 3 Jahren gestorben. Aber ich habe es immer noch nicht alles. Erbe ist eigentlich immer ein Stress. Erbe führt immer dazu, dass es Streit gibt, weil Wir erben zwar, aber wir haben es noch nicht. So ist es mit dem Reich Gottes auch. Wieso haben wir es noch nicht? Weil das einfach dauert. Es steht schon da, du bist Erbe, aber dann sagt dein Bruder noch, ich will was vom Erbe. Deine Schwester will noch was vom Erbe und der Staat will noch was davon und du hast es noch nicht. Und unser Erbe ist im Himmel, aber wir haben es noch nicht. Das Reich Gottes ist schon da, aber wir haben es noch nicht. Aber es geht darum, dass wir es in Anspruch nehmen und dass wir zu dieses offene Fenster, was auf ist, dieser Himmel, der da ist, dass wir da Kontakt aufnehmen. Und jetzt bin ich bei Matthäus 11 und da sagt Jesus, nimm Kontakt auf. Und wie nehmen wir Kontakt auf? Über Jesus ist dieser Zugang zum Himmel. Er sagt, nimm Kontakt auf zu mir, komm her zu mir, sagt er. Und zwar wer? Alle, die mühselig und beladen sind. Also alle, die gestresst sind von dieser Erde, von diesem Fluch, die in Hektik leben und deren Augen nicht satt werden. Alle, die sollen kommen. Nehmt auf euch mein Joch, damit sagt er, ich nehme das nicht weg. Diesen Stress auf der Erde, das Joch nimmt er nicht weg. Also wir leiden ja alle unter dem Joch, aber er gibt uns sein Joch und er gibt uns Ruhe für unsere Seelen. Und darum geht es, dass wenn wir jetzt wieder starten, auch wir als Gemeinde, kommt jetzt echt viel, wir haben einige Sachen auf dem Plan, dass wir uns connecten mit dem Himmel und Ruhe finden für unsere Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus sagt quasi, ihr dürft dieses Joch der Welt ablegen, alles, was euch hier belastet, und ihr dürft mein Joch jetzt tragen. Also es waren ja wie zwei Ochsen, ein Joch tragen wir und sein Joch ist der zweite Ochse. Und es bedeutet aber, ihr dürft meine Lebensweise, so wie ich lebe, so wie ich bin, das dürft ihr mir nachmachen. Ihr dürft so leben wie ich und ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Und das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen Ruhe für unsere Seelen. Wir brauchen von diesem Himmel, dass wir davon schmecken, dass wir davon nehmen und dass wir darin Ruhe finden. Und jetzt sind wir bei diesem praktischen Teil. Jesus möchte uns diese Ruhe heute Morgen geben. Und zwar gerade jetzt, indem wir unser Herz aufmachen und ihm das jetzt bringen, wo wir stehen und was uns belastet. Und dazu lade ich euch jetzt einfach ein, dass wir an Jesus denken, an seine Lebensweise, an das, was er gemacht hat, was er getan hat, wie er gelebt hat. Und dass wir zu ihm kommen, der uns Wasser gibt und der uns Ruhe geben will für unsere Seele. So lade ich euch ein, einfach jetzt zu Jesus zu beten und euer Joch abzulegen, was euch die Welt aufgelegt hat. Amen.